Deutschlandfunk Interview.
Mitgehört hat Philippa Siegel-Glöckner. Sie ist Gründerin und Direktorin des Dezernat Zukunft. Das ist eine junge Denkfabrik in Berlin, die sich primär mit fiskal- und geldpolitischen Fragestellungen beschäftigt. Guten Tag, Frau Siegel-Glöckner.
Hallo, Herr Gers.
Frau Siegel-Glöckner, die Ampel steckt, ich sagte es, tief in der Haushaltsklemme. Und die Frage, wie kommt sie da wieder raus? Das heißt ja vor allem, wie kommt man raus aus den Zwängen, die die Schuldenbremse setzt? Haben Sie da eine Idee?
Ja, wir haben da ein paar Ideen sogar, wobei man wahrscheinlich ja unterscheiden muss zwischen, was macht man jetzt ganz kurzfristig? Wir haben es ja gerade gehört, es geht jetzt ja wirklich um die nächsten Wochen und wie man den Haushalt 2024 hinbekommt und dann auch nochmal Überlegungen zur Schuldenbremse. Und da würde ich sagen, gibt's zwei Dinge, die man tun kann. Einmal sollte man sich angucken, ob man die Schuldenbremse eigentlich richtig auslegt. Im Grundgesetz steht ein relativ abstrakter Text drin. Und dann das Zweite, das natürlich dickere Brett, müssen wir sie eigentlich grundsätzlich reformieren, müssen wir auch den Text im Grundgesetz ändern.
Mhm. Nun wird ja diese Schuldenbremse bisher wie so eine Art Monstranz vor sich hergetragen, also wie ein von Leichnam fast. Und wenn die Prozession dann vorbei ist, dann wird hinterher über Schulden, dann werden Schulden über Neben- und Schattenhaushalte gemacht, die dann auch noch beschönigend Sondervermögen oder Klimafonds genannt werden. Ist es vielleicht doch höchste Zeit, sich da mal ehrlich zu machen?
Ja, das kann man nur so beantworten. Die Schuldenbremse kann man so lange als Monstranz vor sich hertragen, bis man in die Details reingeguckt hat. Ich finde es durchaus nachvollziehbar, dass man eine Regelung hat zu Fiskalpolitik, zu wie man Kredite aufnimmt. Aber man muss schon auch schauen, dass die Details irgendwie nachvollziehbar sind. Und das sind sie nicht. Das war aber, glaube ich, bisher für die Politik einfach zu schwierig, das anzugehen, weil die eben auch in der Öffentlichkeit sehr, sehr beliebt ist. Und dann hat man, glaube ich, einfach gesagt, wir gehen der Debatte, dem Konflikt aus dem Weg und versuchen es halt anders hinzubekommen.
Nun haben wir ja diese Schuldenbremse im Jahr 2009, war es glaube ich, ins Grundgesetz reingeschrieben, unter dem Eindruck der damaligen Finanzkrise und der Notwendigkeit, die damals alle gesehen haben, dass der Staat nicht unbegrenzt Schulden machen darf. Jetzt sind 10, 12, 13 Jahre vergangen seitdem. Die Schuldenbremse hat so eine gewisse trügerische Sicherheit vielleicht auch ausgestrahlt. Aber die Frage kommt ja immer stärker mit Macht auf, ob man möglicherweise hier was ändern müsste. Kann man, salopp gesagt, intelligenter Schulden machen als bisher?
Ja, das kann man absolut. Man ist 2009, so wie ich es verstanden habe, davon ausgegangen, dass wenn man eine Begrenzung der Schulden einführt, eine relativ harte, dass sich dann die Ausgabenqualität verbessert, weil es dann harte Diskussionen gibt, um was man macht und dann bleiben die produktivsten Ausgaben übrig, also die, die unserem Wirtschaftswachstum am meisten nützen. Und da haben wir jetzt, glaube ich, ziemlich deutlich festgestellt, das ist einfach nicht so, weil es keinen Mechanismus gibt, der diese Ausgaben in der politischen Diskussion bevorzugt. Und wenn wir über intelligentere Lösungen nachdenken wollen, dann sollten wir, glaube ich, darüber nachdenken, wie wir produktive Ausgaben, die langfristig eben das Wachstum stärken, privilegieren können.
Können Sie ein paar Beispiele sagen, was solche produktiven Ausgaben wären? Also produktive Ausgaben hieße ja auch, das wären dann auch in Anführungszeichen gute Schulden, die man mit Ruhe machen darf.
Genau. Für mich wäre da die allererste, die ich sofort machen würde, Investitionen in Kinderbetreuung. Das ist gar nicht so teuer. Aber das wirtschaftliche Potenzial, das sie damit freisetzen, weil Frauen in ihren Mit-30ern so viel arbeiten können, wie sie wollen, enorm ist. Und wir haben ja immer noch eine relativ geringe Erwerbsbeteiligung von Frauen. Vor allem arbeiten sie wenige Stunden. Das wäre so ein ganz klassischer Fall. Da können sie mit ökonomischen Rechnungen zeigen, dass innerhalb weniger Jahre sich das rentiert, weil die Steuereinnahmen höher sein werden, und weil wir diese Frauen in der Rente weniger subventionieren müssen, weil sie genug verdient haben im Leben für ihre eigene Rente.
Und das wäre aus Ihrer Sicht dann auch durchaus als Investition zu bezeichnen. Manche sagen ja, das wäre eher eine Konsumausgabe des Staates.
Ja, also da haben wir, glaube ich, manchmal in der öffentlichen Debatte, was wir uns eben vorstellen unter Investitionen und was dann haushalterisch verbucht wird als Investition, bisschen unterschiedliche Vorstellungen. Ich würde das absolut so sehen. Also ich kann mir einfach weniger Produktiveres vorstellen. Also heute in eine Aktie zu investieren, bringt Ihnen einen geringeren Return, als das zu tun als Staat. Aber in der Haushaltsrechnung ist halt festgelegt, dass als Investition nur gilt, wenn es entweder Finanzvermögen ist oder etwas, ein festes Gut, also wenn Sie zum Beispiel ein Haus kaufen. Aber wenn Sie die Rechnung machen, was schlägt sich eigentlich auf unser Wachstum nieder, dann ist es ganz klar, dass die Investition in frühkindliche Bildung die viel größeren Effekte hat.
Dafür müsste man dann aber die Schuldenbremse reformieren. Sehen Sie dafür politische Mehrheiten am Horizont, die da erwachsen könnten?
Das sehr Spannende an diesem Punkt wäre, dass man sie nicht im Grundgesetz reformieren müsste. Im Grundgesetz steht nämlich eigentlich dazu nichts drin. Im Grundgesetz steht drin, dass man sich verschulden darf, wenn die Wirtschaft unterausgelastet ist und dass man sparen muss, wenn sie überausgelastet ist. Überausgelastet, also wenn schon alle Menschen Arbeit haben, dann darf der Staat jetzt nicht noch Schulden machen und zusätzliche Nachfrage hinzufügen. Und unterausgelastet ist eben, wenn es Arbeitskräfte gibt, die verfügbar sind. Und jetzt ist die große Frage, wie definieren wir denn, wann die Wirtschaft voll ausgelastet ist? Und dazu sagt das Grundgesetz nichts, weil das auch ein viel zu großer Detailgrad ist. Da haben wir uns einfach heute entschieden, eine gewisse Definition anzuwenden, nämlich sagen wir ungefähr, die Wirtschaft ist ausgelastet, wenn so viele Menschen arbeiten wie in der Vergangenheit. Das könnten wir aber ändern. Das kann man teilweise auf Verordnungsebene ändern, wenn man es etwas größer macht auf einfach gesetzlicher Ebene. Aber hier reden wir nicht über eine Grundgesetzänderung.
Frau Siegel-Glöckner, ich habe noch eine letzte kurze Frage. Und bitte verzeihen Sie vielleicht die Einleitung dieser Frage. Sie sind noch eine junge Forscherin. Es träfe Sie also tendenziell besonders, wenn es ans Rückzahlen solcher Schulden gäbe. Haben Sie nicht manchmal Angst und Bange um das, was man Ihnen aufbürdet, Ihrer Generation?
Na, ich habe genauso natürlich Angst und Bange um die nicht existierenden Schulen und all die Schüler, die abgehen, ohne einen Abschluss zu haben, weil das unsere Zukunft und unseren Wohlstand auch gefährdet. Finanzpolitik ist mit Risiken belastet, aber in beide Seiten. Und wir müssen die richtigen Abwägungen treffen. Und da machen wir momentan, glaube ich, die falsche.
Sagt die Ökonomin Philippa Siegel-Glöckner. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.